Wir sind ja mit dem Mose wieder unterwegs und mit dem Volk Israel im verheißenen Land entgegen. Und der Abschnitt, den wir heute dazu kommen, passt sehr gut zu Karfreitag und Ostern, wo wir ja gerade hinter uns haben. Aber bevor wir in den 4. Mose 15 einsteigen, möchte ich noch einen Gedanken zum 14. Kapitel, weil wir haben das letzte Mal 4. Mose 13 und vom 14. noch die ersten paar Verse angeschaut und den Rest weggelassen. Ich habe das Bewusste weggelassen, dass ich jetzt nicht heute noch mal zu viel in das Trüben hier fischen möchte. Und gleich möchte ich noch zwei Gedanken rausnehmen. Das eine ist, die Kundschafter, die 10, die ja nachher das Negative verbreitet haben im Volk, die Miesmacher, die wir das letzte Mal angeschaut haben, da sagt ja Gott nachher das Urteil über das Volk hier im Vers 30 vom 14. Kapitel: Wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen. Und dann im Vers 36, so starben vor dem Herrn durch eine Plage all die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten. Also es sind nicht nur die 10 gestorben, die 10 sind sofort gestorben. Er hat ja über die anderen auch in dem Sinn das Todesurteil gesprochen, all die, die erwachsen sind und das ganze Erleben mit Gott miterlebt haben. Und jetzt, wenn wir aber ins 15. Kapitel einsteigen, haben wir da wie einen Tapetenwechsel. Ich will zuerst die ersten 16 Vers lesen. 4. Mose 15, Vers 1 bis 16. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch zur Wohnung geben werde, und ihr dem Herrn Feueropfer darbringen wollt von Rindern oder von Schafen, es sei ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer oder um ein besonderes Gelübde zu erfüllen oder als freiwillige Gabe oder bei euren Festen, um dem Herrn einen lieblichen Geruch zu bereiten. Dann sollt, wer nun eine Gabe dem Herrn opfern will, als Speisopfer ein Zehntel feinstes Mehl dazu tun, vermengt mit einer Viertelkanne Öl. Und als Trankopfer soll eine Viertelkanne Wein zu dem Brandopfer oder zu dem Schlachtopfer, zu jedem Schaf, das geopfert wird. Wenn aber ein wieder geopfert wird, sollst du als Speisopfer darbringen 2 Zehntel feinstes Mehl und 1/3 Kanne Öl vermengt. Und als Trankopfer auch 1/3 Kanne Wein. Das sollst du dem Herrn zum lieblichen Geruch opfern. Willst du aber ein Rind zum Brandopfer oder zum besonderen Gelübdeopfer oder zum Dankopfer dem Herrn darbringen, so sollst du zu dem Rind als Speisopfer hinzutun 3 Zehntel feinstes Mehl und 1/2 Kanne Öl vermengt und als Trankopfer auch 1/2 Kanne Wein. Das ist ein Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch. So sollst du tun mit einem Stier, mit einem Wider, mit einem Schaf oder mit einer Ziege. Wie die Zahl der Opfer, so soll auch die Zahl der Speisopfer und Trankopfer sein. Wer ein Einheimischer ist, der soll es so halten, wenn er dem Herrn opfern will, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch. Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder unter euch, bei euren Nachkommen lebt und will dem Herrn sein Feueropfer zum lieblichen Geruch darbringen, so soll er es halten wie ihr. Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung, für euch wie auch für die Fremdlinge. Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem Herrn die Fremdlinge sein wie ihr. Einerlei Gesetz, einerlei Recht soll gelten für euch und den Fremdling, der bei euch wohnt. Bis so weit. Wenn wir den Schluss vom 14. Kapitel, die 2 Verse, die ich gelesen habe, anschauen, im Vers 30, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen. Und jetzt da fängt er im 15. Kapitel an und sagt, wenn ihr in das Land kommt, dass ich euch zur Wohnung geben werde, so kommt uns da eine Frage, wenn wir sagen, was ist jetzt passiert? Jetzt ist da zwischen denen irgendetwas abgelaufen. Zuerst sagt Gott, ihr kommt nicht hier. Und jetzt im 15. Kapitel fängt er an mit der Tatsache und sagt, wenn ihr in das Land kommt. Und im 17. Vers tut er das nochmal unterstreichen und sagt, wenn ihr in das Land kommt, wo ich euch gebe. Das ist etwas Wunderbares, Karfreitag und Ostern, wo wir da drin sehen, in den folgenden Vers. Das ist im Grunde genommen die Antwort. Denn was er jetzt hier aufzeigt, sind die Opfer, die beschrieben worden sind, wo der Schlüssel sind, dass das Volk überhaupt Möglichkeit hatte, zum Eingehen. Und da können wir einfach stillstehen, anbetend und sagen, so gross, so gnädig und so barmherzig ist unser Gott. Als ich das gelesen habe, einerseits, das hat mein Tiefste nie berührt wieder, weil es ist etwas, wo wir durch die ganze Bibel immer wieder sehen. Auf der einen Seite sehen wir den Mensch, seine Verdorbenheit, seine Verlogenheit, seine Verdrehtheit, die er hat. Und das ist bis heute gleich geblieben. Wenn wir in die Welt rausschauen, so müssen wir sagen, der Beschreib, wo uns dort der Geist vom Ungehorsam, vom Egoistischen, vom Eigenen, all das, 13., 14. Kapitel und dann im 16. Kapitel wieder, das ist in die heutige Zeit, die 3.500 Jahre später, genau das Gleiche. Dann müssen wir auch, oder müssten wir sagen, als Volk, als Einzelne, vergiss es. Das schafft niemand. Da kommt niemand an das herrliche Ziel über. Das kannst du jetzt vergessen. Da ist zu viel Verdrehtheit im Ganzen. Und dann kommt dazwischen die wie ein Einschub, wie einfach ein Tapetenwechsel, wo ein völlig anderes Bild zeigt, kommt das Opfer, wird uns Jesus Christus ins Zentrum gestellt, als Schlüssel. Das ist für mich gewaltig. Das ist gross. Das schon im Alten Testament. Der Hugo hat uns mit verschiedenen Stellen bereits schon auf das hingedeutet, auf das hergeführt. Ich habe mich gefreut an diesen Stellen, die er gelesen hat im Neuen Testament. Also wenn wir jetzt den typischen Mensch angeschaut haben, wird das typische Mensch in dem Moment auf die Seite stellen. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mit dem zuwenden, wo ich darf sagen, typisch Gott in seiner Gnade. Und man könnte das Kapitel, wenn man den ersten Teil einfach mit einem Wort überschreiben, und das ist Gnade. Denn etwas anderes passt da nicht drüber. Was da jetzt passiert und was da abläuft, in dieser Situation, wo das Volk selber hat gesagt, wir werden das nicht schaffen, wir kommen nicht hin, wir können es nicht. Und jetzt tut Gott ihnen die Tür auf und sagt, einfach in einer Selbstverständlichkeit, wenn ihr einkommt, dann ist das da der Ablauf der Opfer. Jetzt, was er da aufzählt, ist, Tiere haben es dabei gehabt, also im Grunde genommen Tieropfer hätten sie jetzt schon können bringen, aber weil er Speisopfer und Trankopfer noch dazu will und das stark miteinander verknüpft, ich komme nachher noch zu dem Gedanken, darum sind sie jetzt nicht in der Lage gewesen, in der Wüste die Opfer darzubringen. Weil Speisopfer haben sie nicht gehabt, sie haben kein Getreide gehabt, sie haben das Manna gehabt, aber nicht Getreide, das sie können vermahlen konnten. Und sie haben keine Rebberge gehabt, wo sie den Wein hätten gewinnen können. Das heisst, auch als Trankopfer sind sie nicht in der Lage gewesen. Jetzt, warum steht da nicht nur vom Tieropfer, wie im 3. Mose vorne, wo uns die grossen Opfer beschrieben sind? Dort ist auch ein Speisopfer noch drin, aber sonst sind dort einfach die Blutopfer, die Tieropfer. Zuerst Brandopfer auch. Und nachher kommt das Speisopfer, dann das Dankopfer und nachher das Sünd- und das Schuldopfer. 5 Opfer. Die ersten 3 stehen immer wieder, jetzt auch wieder, Gott zu einem lieblichen Geruch. Weil da ist die göttliche Seite abdeckt. Und weil Jesus zuerst bei den Opfern seinen Vater, darf ich so sagen, zufriedengestellt hat, den Willen von seinem Vater da hat, hat er im 3. Mose mit dem angefangen und jetzt auch wieder mit dem. Und nachher kommt Sündopfer und Schuldopfer, die 2 letzten Opfer. Und dort einfach ganz einen kleinen Unterschied oder ein Detail. Beim Schuldopfer ist die Wiedergutmachung noch drin gewesen, darum der Unterschied. Es hat noch andere, aber das ist der Hauptpunkt oder der Hauptgrund. Aber jetzt haben wir es da mit diesen Opfern zu tun, die Gott zu einem lieblichen Geruch sind. Und da hat der Herr Jesus uns ein Vorbild gegeben und er ist den Weg gegangen. Sein Leben war sündlos, schuldlos und am Schluss ein reines Opfer als Blutopfer für Gott dargebracht. Und das ist da in diesen verschiedenen Opfern, die sie jetzt darbringen oder könnten darbringen am Ziel, ist das dargestellt. Er sagt, wenn er es von Rind macht, von Schaf macht oder von Widder macht, und dann tut er anhand vom Wert vom Opfer, ist nachher beim Speisopfer die Menge vom Mehl und vom Öl erhöht und beim Trankopfer der Wein ist angepasst. Also sie sind da nicht frei gewesen, wenn, wie viel. Das ist nur so ein bisschen nach dem Gutdunken oder nach dem hohlen Bauch. Jeder hat da ein bisschen gemacht, wie er wollte. Wenn du ein Schaf gebracht hast oder eine Geiss, dann ist es gegeben, dass du für ein Speisopfer, wie er es da geschrieben hat, ich muss geschwind nachschauen, er sagt da ein Zehntel Effa, das ist 2,2 Liter vom Volumen her, ist Mehl gsi und ein Viertel Hin oder eine Viertelkanne Öl, das ist ungefähr 1,5 Liter Öl gsi. Und der Wein ist nachher gleich viel gsi. Und dann beim Widder ist es höher gsi, es ist ein Drittel gsi und beim Rind ist es nachher noch mehr gsi. Das ist die Hälfte gsi vom Öl, eine halbe Kanne, also ungefähr 3,5 Liter. Und vom Wein auch. Und vom Effa ist es etwa 6,5 Liter Mehl gsi, was sie dargebracht haben. Jetzt, wenn ich beim Speisopfer bleibe, dort einen Gedanken reinfüge, der Herr Jesus sagt im Johannes 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Er hat sich als Weizenkorn gesehen, wo in die Erde gelegt worden ist und nachher viel Frucht gebracht hat. Sein Leben war als Weizenkorn, das vermahlen worden ist. Und darum schreibt dort Luther oder der Schlachter, feinstes Weizenmehl war es. Also das ist nichts Unebes, nichts Unreines drin, es war ein absolut reines Mehl. Und dort drin ist noch das gewisse geschriebene Öl gekommen, dass das nicht angebrannt ist, sondern dass das gut geschmückt hat, dass das fein ist gewesen und so weiter. Das Bild aufs Leben vom Herr Jesus, auf sein schuldlose, sündlose Leben. Der Wein ist nachher ein Bild auf die Freude, die wir drin sehen, beim Trankopfer. Philipper 2, 17, da mag der Paulus sich ein Stück weit als Trankopfer gesehen haben. Wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienste eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Oder der Herr Jesus sagt im Johannes 15, Vers 11, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Und dann hätten wir Philipper 4, 4 oder Psalm 103, Vers 1 und 2, wo immer wieder die Freude angesprochen ist. Die Freude, die er uns geben und gegeben hat, durch sein Leben, durch sein Sterben. Aber auch die Freude, und das ist nachher noch das Gegenseitige, wenn er sagt, im Matthäus 25, 21, wo auch wieder er redet, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, und jetzt kommt's, geh hinein zu deines Herrn Freude. Warum hinein zu deines Herrn Freude? Weil er in dir und in mir, wenn wir am Ziel ankommen, etwas sehen vom Lohn von seinem Opfer, das er gebracht hat. Ein Mensch, der sich herausretten lässt durch sein Opfer, der ihm nachgefolgt ist und vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ich hoffe, auf dieser Erde noch als Licht und als Zeugnis da war. Und darum wird jeder, der dann nachkommt bei ihm in der Herrlichkeit, wird etwas zu seiner Freude sein. Und die Freude wird gegenseitig sein, die wird unendlich gross sein. Und darum gefällt mir da der Abschnitt von diesen Opfern, die hier aufgezeigt ist, wenn ihr ins Land einkommt, als Tatsache, als Fakt festgehalten, dann bringen die Opfer da aus einer Dankbarkeit heraus, aus einer Freude heraus, aus einem Frieden heraus und so weiter. Der zweite Abschnitt, den ich da drin sehe, ist der von den Fremdlingen ab Vers 13 bis 16. Das ist für mich auch wieder wie ein neutestamentlicher Einschub. Normalerweise ist der Fremdling in Israel, hat er nichts zu bestellen und nichts zu sagen, wenn er sich nicht beschneiden lassen und sich dem Volk Gottes gleichgestellt. Und ich denke, Der Gedanke, die Überlegung wäre auch heute wertvoll, wenn wir die mich in unseren Problemen, die wir haben als Schweiz, nicht, dass wir einfach unseren Glauben immer wieder tragen, Kreuz überall abräumen, dass nie mehr ein Anstoss sind, sondern wenn wir zu unserem Glauben würden stehen und sagen, wir glauben an Jesus Christus. Und wenn ihr das auch wollt, sind ihr herzlich willkommen und wir zeigen euch den Weg. Und sonst gehen ihr gescheiter geht das Haus weiter. Weil das sind ihr bei uns nicht wohl, wir sind ein christliches Land. Aber wir haben alles aufgegeben. Man sieht das in der Bibel ein Stück weit, wie das Volk Israel gemacht hat. Und jetzt ist da von dieser Gruppe geschrieben, die aber den Schritt zu Gott gemacht haben. Die sich mit seinem Volk identifiziert haben. Und das sagt er, und der Gedanke ist jetzt neutestamentlich, Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder unter dem Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und dann fährt er aber im Römer 10, 11 und 12 weiter. Jetzt hier nur beispielmässig habe ich die Versen rausgenommen. Man könnte da sehr viele Versen anführen, wo er sagt, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Also in der Erlösung unter dem Kreuz beim Herr Jesus gibt's keinen Unterschied. Weder von einer Hautfarbe, noch von einer Kultur, noch von einem Geschlecht, noch irgendetwas. Das sind alle Brüder und Schwestern. Und darum hat der Herr Jesus auch gesagt, was zu einem gekommen sind, und gesagt, deine Mutter und deine Geschwister, die stehen vor der Tür. Sagt er, wer ist mir Mutter? Wer ist mir Schwester? Die den Willen tun von meinem Vater im Himmel. Das sind meine Geschwister. Und das haben wir auch bereits da im Alten Testament weit vorne ein Stück weit vorgeschattet. Wieder aufgrund vom Opfer, wo es vorher beschrieben ist. Das ist für mich eindrücklich. Wo er auch sagt, wenn ihr in das Land kommt und dann macht das. Der nächste Gedanke, der dritte Abschnitt, den ich da draus sehe, ist der vom Hebopfer. Jetzt, der Luther schreibt es nicht so mit dem Hebopfer, aber der Elberfelder schreibt vom Hebopfer im Vers 17 bis 21, wo die Erstlingsfrucht angegeben ist. Das heisst, immer das Erste gehört Gott. Das ist beim Erstgeborenen gsi, wo Gott gehört hat. Das ist bei der ersten Ernte vom Weizen, von der Gerste, von der Frucht, von allem zusammen. Einfach das Erste hat man immer ihm gegeben. Und dann ist das für die Priester und die Leviten gewesen, dass einfach die Existenz, die Versorgung, die hat so geklappt, dass er dafür gesorgt gewesen. Und da ist noch interessant, wenn er auch da wieder sagt, wenn er es will, sagt, ihr könnt von dem Ersten, könnt ihr einen Kuchen machen, Vers 20, als Erstling eures Teigs sollt ihr einen Kuchen als Opfergabe darbringen, wie die Opfergabe von der Tenne. So sollt ihr auch dem Herrn den Erstling eures Teigs geben für alle Zeit. Auch da ist vom Menüplan eine Abwechslung passiert. Sie haben nicht das einfach das Ganze als Gerste oder als Weizen gebracht, sondern sie haben dann Kuchen gebracht. Und beim Hebopfer ist der vom Priester auf der Hand so Gott entgegengehoben worden. Das war das Hebopfer und das war das Webopfer. Das heisst, sie haben es im Grunde genommen so Gott geweiht mit der Bewegung und dann hat das aber der Priester dürfen behalten, essen. Auch wieder ein wunderbares Bild oder ein Hinweis ins Neue Testament. Jetzt, was da noch schön ist, und da möchte ich speziell auch die Jungen ermutigen, tünt von eurem ersten Lauf dort an und tünt das durchziehen. Dass er immer den Teil, wo Gott gehört, ihm gebt. Und jetzt tue ich das alttestamentlich sagen, wenn ich sage, der Teil, wo Gott gehört, weil dann rede ich vom Zehnten. Aber der Zehnte ist Altes Testament. Im Neuen Testament sind wir ja eh nur noch Verwalter. Da gehört alles Gott und im Grunde genommen muss ich fragen, was soll ich für mich brauchen? Oder soll ich mir das jetzt anschaffen? Weil es gehört ihm und ich tue es nur verwalten, dass es treu ist. Aber gleich ist der Maßstab vom Zehnten, gerade bei Jungen, wenn sie in die Lehre kommen und nachher, wenn sie die erste überkommen, ist für mich ein guter Maßstab. Und darum möchte ich es ermutigen. Und dann ist in den Sprüchen 3, 9 bis 10, ist für mich ein biblisches Prinzip, die ich jedem empfehlen möchte, das anzuwenden. Steht dort, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Wir haben, weil wir geben, und wir geben, weil wir haben. Ist das nicht schön? Und das ist das Prinzip, das er uns da sagt, in den Sprüchen. Die Sprüche sind ja voll so Prinzipien, wo wir dürfen in den Alltag hinnehmen und sollen in den Alltag hinnehmen. Der Herr Jesus tut es anders auslegen und gleich mit dem gleichen Gedanken, Matthäus 6, 33, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und da haben wir schon schön, jetzt ja gerade als Vollzeiter, Daniel und ich, wir sind da bevorzugt. Unser Lohn ist nicht so, wenn er in die Privatwirtschaft aussen könnte sein. Aber Gott weiss das. Und wenn wir einmal pensioniert werden und da die Rente ein bisschen kleiner ist, kann ich dem Herrn sagen, Herr Jesus, das ist eigentlich dein Problem. Du hast bis jetzt so treu für mich geschaut, ich habe versucht, für deine Sache zu schauen, und jetzt musst du weiter für meine Sache schauen. Du musst mir da helfen. Ja, das ist schon manchmal so gemacht, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Ich bin in deinem Dienst, in deinem Auftrag. Jetzt komme ich noch wieder zu einem anderen Punkt, und gleich ist der auch wichtig, das wäre der vierte Abschnitt, den wir da draus sehen, Vers 22 bis 29, wo wir aufgefordert sind, den Herrn zu suchen. Und zwar sind da zwei Sachen beschrieben, wenn etwas aus Versehen passiert ist. Das heisst, ich habe etwas falsch gemacht oder etwas nicht gemacht. Etwas unterlassen oder habe mich versündigt irgendwo. Und jetzt ist, kann das als Gemeinde passieren oder das kann als Privater passieren. Und die Bibel tut das unterteilen. Der erste Teil ab Vers 22 ist irre als Gemeinde, wenn ich vom falschen Weg abkomme. Und nachher die letzten Vers diesbezüglich bis 29 ist auf jeden persönlich. Und jetzt kann ich nicht einfach sagen, ich habe das nicht gewusst, sorry. Das ist jetzt passiert, aber hätte man mir halt müssen sagen, ich habe das schon manchmal so gehört. Wenn du mir das früher gesagt hättest, wäre das klar gewesen, aber das habe ich nicht gewusst. Sag ich, ja, du hast so gut die Bibel wie ich auch. Musst sie halt brauchen, musst dort drin nachlesen, was steht. Darum kommen wir am Schluss noch zu dem Gedanken. Und dann kann man nicht einfach da grosszügig und weitherzig darüber sich wegsetzen, sondern im Alten Testament war da auch vorgegeben, wie das passiert. Das heisst, es ist Sünde passiert. Da hat zuerst ein Sündopfer oder ein Schuldopfer müssen dargebracht werden und nachher wieder die drei Opfer, die jetzt hier beschrieben sind, für die göttliche Seite. Und jetzt einfach der Einschub sich mir erlaubt, ich habe mir den Gedanken schon mehr gemacht und ihr könnt den vielleicht euch auch machen. Ich habe darauf keine Antwort. Wenn wir jetzt die Opfer lesen, nur in dem Kapitel, und sie da eigentlich vier Opfer in den Umständen hätten sollen darbringen, könnte ich es mir so vorstellen, dass vom Morgen um vier Uhr sind da aussen die Leute mit den Viechern angestanden. Und beim ersten Sonnenschein hat man angefangen, opfern, was gibst, was hast, bis zu Abend die Sonne untergegangen ist und die Kolonne ist immer gleich gross gewesen. Da hat es enorm viel gehabt, die geopfert haben. In der Bibel lesen wir nichts so. Da lesen wir zwei, dreimal etwas, dass ein König enorm viel geopfert hat, aber sonst ist das Thema irgendwo immer so ein bisschen im Versteckten, im Verborgenen. Und jetzt ist auch da die Frage wieder, ist das heute viel anders? Oder ist das heute auch bei uns einfach nicht so ein zentrales Thema? Das ist nicht so wichtig, nicht so aktuell. Ich will die Antwort jedem selber überlassen. Aber einfach da ist es gegeben und dann steht beide Mal, steht fürs Volk und für den Einzelnen, wenn er den Weg eingeschlagen hat, Vers 25, und es wird ihnen vergeben werden. Hat der Priester am Volk, an der Gemeinde können sagen, das ist vor Gott bereinigt. Ist klar, alles ist super. Oder beim Einzelnen, Vers 28, und ihm wird vergeben werden, am Einzelnen. Stellen wir das vor, wie wir das bei der Bekehrung erlebt haben, auch mir ist es so gegangen. Als ich gewusst habe, jetzt ist meine Sünde schuld, ist abgeglotten, die hat mich belastet. Manches hat mich belastet in meinem Leben. Und wo das unter dem Kreuz hat können abgelegt werden, dir ist vergeben. Das ist etwas Schönes. Und das wollen wir noch vielen mögen um uns herum. Jetzt komme ich zum zweitletzten Abschnitt, der Gedanke da drin, wo er auch weiterfährt und sagt, wenn es aus Absicht passiert. Ab Vers 30 ist der Gedanke vorsätzlich oder mit erhobener Hand, wie Elberfelder schreibt, ab Vers 30, wenn ein Einzelner aus Vorsatz frevelt, es sei ein Einheimischer oder Fremdling, so hat er den Herrn geschmäht. Er soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Absichtlich sündigen. Jetzt ist die Frage, wie sieht das im Neuen Testament aus? Wir haben den Geist Gottes, den ich ja dazu sage. Und eigentlich ist bei mir manchmal schon in einer gewissen Absicht passiert. Dass ich eigentlich gewusst, was ich jetzt mache, ist falsch. Und dann laufen wir schon Gefahr, dass wir, wie die Aussage, die ich mehrere Mal zu hören bekommen, auch, wo mir einer hat gesagt, der hat bewusst in Sünde gelebt. Und ich musste und wollte darauf hinweisen, habe ihm gesagt, was du machst, ist vor Gott nicht richtig. Ehebruch zum Beispiel. Und dann sagt er, das weiss ich. Aber weisst, ich tue wieder Buss und dann ist das wieder vergeben und dann kann ich weitermachen. Dann tue ich wieder Buss und es ist wieder vergeben. Und dann gibt das ganze billige Gnade und die sehe ich so nicht in der Bibel. Das ist ein Spielen mit dem Feuer. Und auf einmal ist man weg. Darum, ich will das nicht überspitzt formulieren, aber wenn die Bereitschaft nicht da ist, zum Umkehren oder für einen Buss, dann muss ich sagen, dann tust du den Glauben gerade lieber aus dem Spiel lassen. Dann musst du den nicht erwähnen. Dann bewusst sündigen, dass wir uns bewusst sind, ich tue jedes Mal, wenn ich das mache, bewusst, tue ich im Grunde genommen mit der Faust vor dem Angesicht, vor dem Herr Jesus rumfuchteln und mache irgendwie eine Machtdemonstration bei ihm. Das schudert mich. Das geht mir kalt über den Rücken ab. Wenn ich mir bewusst bin, was es ihm gekostet hat, um mich, um uns zu lösen. Dann machen wir das nicht. Dann tun wir aus Liebe zu ihm sagen, da hast du meine beiden Hände. Es ist nachher das Beispiel drin erwähnt von der Strafe von dem Sabbatschänder, wo am Sabbat ist Holz zusammenlesen. Das war verboten gewesen in den 10 Geboten. Beim 4. Gebot ist das verboten gewesen. Es ist nachher weiterhin im 2. Mose 31 wiederholt worden. Es ist nochmal wiederholt worden. Und jetzt da haben sie ein Fallbeispiel. Und da sind sie zum Mose gekommen und haben gesagt, der ist verwünscht worden, was jetzt? Es ist bei ihnen, denke ich, nicht die Frage gewesen, wegen dem Töten oder nicht Töten. Dass er tötet wird, ist klar gewesen. Die Frage ist für mich eher gewesen, wie muss man ihn töten? Und da sagt Gott zum Volk, das ganze Volk soll ihn steinigen. Das heisst, das ist wie ein, wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage, ein Showprozess gewesen zur Abschreckung. Das ganze Volk muss Steine vom Boden aufnehmen und auf den Schuldigen Stein rühren. Und im Engen hat dort in sich müssen sagen, wenn ich das wäre. Oder vielleicht wäre ich das auch schon gewesen. Da möge es Gott auch Gnade schenken, dass wir nicht in die Gotteslästerung reinkommen. Jetzt zum letzten Gedanken noch ganz kurz. Das ist wieder eigentlich ein Schöner, wo er sagt, und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Israeliten, ab Vers 36, 37, und spricht zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun und so weiter. Quasten sind so Faserbüscheli gsi, wo sie angehängt haben, irgendwo Zipfel da von den Kleidern. Und immer wieder, wenn sie dann etwas bewegt haben und die Quasten gesehen haben oder eben im Vis-à-vis gesehen haben, sind sie als Wort Gottes erinnert worden, an Gesetz, an Gebot erinnert worden, dass sie die halten. Und jetzt die Frage, da innen haben wir niemand mehr Quasten. Heute haben wir zwar einzelne Frauen, die haben da zum Teil Quasten an die Ohren angehängt. Vielleicht nicht ganz mit dieser Bedeutung, ist jetzt böse. Aber wir haben das da nicht. Jetzt, was haben wir stattdessen? Das Wort Gottes. Wir sind aufgefordert, einfach immer wieder täglich uns mit dem Wort zu befassen. Das Wort mit uns kommt in den Alltag hier. Wenn wir morgen anfangen mit einer Bibelbetrachtung, tut das uns begleiten. Vielleicht manche Vers, die wir gelesen haben, oder auch nur einen einzelnen. Das Gebet, dass wir immer wieder das Angesicht Gottes suchen. Am Morgen und am Abend. Auch das sind Quasten, dass nachher der Geist Gottes uns erinnert, Markus, jetzt bist du falsch. Markus, jetzt willst du falsch reagieren, jetzt hast du falsch gehandelt, dass wir das korrigieren können. Und darum, wenn wir uns auch da leiten, wir wollen uns führen und das neutestamentlich rausnehmen und uns warnen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5. Oder wir sind als Lichter in die Welt gestellt. Wir sind als Friedensbringer. Jedes an seinem Ort. Wir haben wunderbare Aufgaben und wir wollen die wahrnehmen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Opfer, das du vollbracht hast, auch für dein schuldloses Leben. Und wie wir das auch in dem Abschnitt im Alten Testament so schön haben dürfen sehen, was es dich gekostet hat, was du aber auch gemacht hast und darum Gott auf einmal ganz anders zu den Menschen können reden, wo er nicht können sagen, ihr werdet hier kommen in das Land hinein. Und auch wir dürfen wissen, wir werden einmal bei dir sein, in der ewigen Herrlichkeit, weil du alles für uns vollbracht hast, einmal wenn wir bei dir bleiben. Danke, Herr Jesus, für dein Wort, das eine Gotteskraft ist, denen, die daran glauben. Für dein Wort, das Geist und Leben ist. Und dass du uns dein Wort immer wieder neu aufschliessen. Dass es dir aber auch hilfst, dass wir dein Wort mit Freude lesen und dass wir es behalten können, dass wir auch dein Wort auswendig lehren. Segne du jung und alt von uns da, von der ganzen Gemeinde und lass uns du parat sein auf den Moment, wo du wiederkommst. Amen.